Hallo Remix! Das ging jetzt ganz schnell irgendwie Play und ich habe hier noch mein iPad liegen. Das mache ich jetzt schnell zu. Hi, wir sind's wieder. Wir haben heute nochmal eine ganz besondere Folge, weil das Dream Team ist vereint. Woohoo! Die Nerds unter sich. Wir sind alle wieder da. Ich freue mich so. Und ich bin Saphira.
Und ich bin Jason.
Und ich bin Insan.
Ich bin der Adomir.
Alle sind da. Das finde ich immer so schön. Da freue ich mich immer so sehr, wenn ich ganz emotional. Und wir haben ruckzuck einen wunderschönen Hashtag gefunden. Der Hashtag der Woche ist
Rise and Shine, Baby.
Aus der Feder.
Also für mich ist er Rise and Shine, Baby. Er ist aber eigentlich nur Rise and Shine. Und ja, spannendes Thema haben wir. Oh, ja. Werbung?
Ja, wir müssen Werbung machen.
Werbung, Werbung, Werbung. Leute, bald ist es soweit. Mittlerweile, ich steigere mich mit meiner Werbung. Es wird der Kampf der Giganten. Ja, weil wir werden immer cooler. Angefangen mit den kleinen Pissern sind wir mittlerweile Kampf der Giganten. Unter dem Stichwort
Hashtag böse Zungen.
Böse Zungen. Treffen sie aufeinander. Gofi und Jay, Team Hossa versus Team Remix. Dun, 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 dun. Das wird super.
Gegeneinander. Ich dachte, wir wollten das miteinander machen.
Ach, lame.
Böse Zungen behaupten, dass wir dann uns streiten werden. Mal schauen.
Das wird super. Es macht ja keinen Spaß, wenn man sich nicht ein bisschen foppen kann. Das ist lustig. Okay, wichtige Rahmendaten. Wir wollen ja nicht so lange abschweifen. Diese lange Werbepausen sind immer schlimm. Also, am 6. Mai, diesmal sage ich es richtig, 16 Uhr bei Mosaik im schönen Düsseldorf. Kommt alle vorbei, seid live dabei. Ihr dürft reinrufen und klatschen und buh rufen. Das wäre witzig, aber bitte nicht, wenn ich was sage. Und ordentlich Stimmung machen, das wird bestimmt ein totales Fest und wir sind alle da und Jay und Goofy sind da und wir werden Kaffee haben und können miteinander reden und 16 Uhr Hardcore-Straße, nähere Infos bei Jason, weil ich lese meine E-Mails nicht.
Ja, fertig. Super. Aber wir werden Gastgeber sein, wir werden ja nett sein.
Ja, klar, ich bin immer nett, bin eine Lady.
Ich muss mal gerade ein Selfie machen.
Ja, diesen besonderen Moment einfangen. Rise and shine. Okay, worüber reden wir?
Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade die, nennt sich das Passions- oder K-Woche? Ich weiß das nie.
Eigentlich Passionswoche, weil ist ja nicht alles K an dieser Woche. K geht am Samstag, Freitag los.
Okidoki, das heißt Passionswoche, mhm. Wie auch immer. Vor einem Jahr ungefähr eine recht interessante Folge gemacht. Da ging es nämlich um den Tatortreiniger. Da haben wir also über die Kreuzigung gesprochen. Sprich, wäre heute dran, dass wir einmal über die Auferstehung reden. Über die Auferstehung Jesu. Zunächst mal. Ja.
Ja, Moment, ich sehe gerade, Karwoche gibt es doch, fängt aber schon Palmsonntag an. Naja, ist ja egal. Entschuldigung.
Das heißt, wir sind mittendrin.
Ja.
Und ich kenne mich eh nicht aus mit dem deutschen Kirchenkalender.
Deutscher, haha.
Ja.
Ich kenne mich allgemein nicht mit Kalendern aus.
Ja,
auch ja, den
christlichen Kalender kenne ich mich
Google-Kalender
nicht aus.
Google-Kalender und ja. iCloud. Und
okay. Ja, das ist gut, weil ich muss ja am Sonntag bei Mosaik so einen Talk halten. Über das Thema und deswegen seid ihr dabei bei meinen Predigtvorbereitungen oder so, meinen Talkvorbereitungen. Leg los.
Wer ich?
Ja. Yeah.
Was war das Thema noch? Auferstehung. Wir reden über Rise and Shine heute. Ja, was wollen wir denn dazu sagen?
Also ich finde das interessant, weil ich habe damals meine Abschlussarbeit an der Universität Dortmund über das Thema Auferstehung geschrieben.
Dortmund! Whoop.
Großartig.
Ja, das will keiner hören.
Einziger Dortmund-Fan.
Gut, dass heute nur ein Länderspiel ist. Wer spielt nochmal?
Nee, wir reden nicht darüber.
Es gibt, es gibt Millionen von uns. Es gibt Millionen von uns.
Es gibt nur einen Begriff, 7-1. 7-1. Ich leide immer noch, aber ja gut. Das ist Deutschland gegen Brasilien. In Berlin spielen die heute.
Ich habe gar keinen Ticker laufen.
Ich habe heute von Adam mir gelernt, dass das in Brasilien schon sprichwörtlich geworden ist.
Ja, ja? Wenn irgendwas schief geht, dann gucken die Brasilianer zueinander und sagen 7-1. Oder wenn irgendjemand ein sehr gefährliches Unterfangen hat, der risikoreich ist, dann pass auf, 7-1. So, ja. Super.
Das wäre auch ein netter Hashtag.
Ja, muss man mal merken, 7-1. Ja, aber ich merke, dass mich dieses Thema schon recht lange beschäftigt. Ich glaube auch nicht, dass ich da schon zu einem fertigen Ergebnis gekommen bin. Es ist eher so, dass sich das für mich immer breiter darstellt. Also, dass ich da mehr Ansichten zu kennenlerne und mehr neue, wie soll ich sagen, Gesichtspunkte, die in die Diskussion mit einfließen. Ich würde mal eine Sache direkt mit einwerfen. Und zwar das, was ich häufig so als Vorurteil mit in das Gespräch genommen habe, war diese Idee, dass es bestimmte theologische Bereiche gibt, wo Menschen an die Auferstehung glauben, und dann gibt es eben solche, die nicht an die Auferstehung glauben. Und ich glaube, dass diese Unterteilung nicht so hilfreich ist. Das würde ich heute zumindest nicht mehr so sehen, weil ich einfach die Behauptung in den Raum stellen würde, dass wer Theologie betreibt, auch an die Auferstehung glaubt. Die Frage ist nur, was meinen die Leute damit, wenn sie von Auferstehung reden? Und da scheiden sich eben die Geister. Da gibt es also völlig unterschiedliche Verständnisse darüber, was Auferstehung am Ende meint. Und ich bin mir selber noch nicht schlüssig, also ich vielleicht bringt mich das Gespräch ja auch ein bisschen weiter jetzt, auf welcher Seite ich da landen würde. Aber ich fände das schon mal spannend, wenn man da so ein bisschen so eine Landkarte zeichnen können, weil dann kann man, glaube ich, auch das Gespräch ein bisschen auf breitere Füße stellen.
Was gäbe es denn da für unterschiedliche Pole? Leiblich, ja, nein, vielleicht?
Also ich glaube, dass die wenigsten von einer Wiederbelebung zum Beispiel sprechen würden. Ja, also diese Idee, Jesus ist im Grab, ist hingerichtet worden, und dann gibt es sozusagen irgendeine göttliche Wiederbelebungsmaßnahme und Jesus ist auf einmal wieder reanimiert. So, ja. Interessanterweise Tom Ord, einer der Prozesstheologen, er nennt sich eher Open Relational Theology, wie auch immer. Jedenfalls, er hat in einem seiner Bücher hat er eine eigene Theorie aufgestellt, wie Auferstehung funktionieren kann, und hat das mit seinem prozesstheologischen Hintergrund ins Spiel gebracht. Das ist deswegen interessant, weil Prozesstheologen gehen ja davon aus, dass Gott nur in Kooperation mit der Schöpfung wirksam sein kann und agieren kann. Ja, also dass es keine unilateralen Aktivitäten Gottes in der Welt geben kann, also nichts, wo Gott der einzige Faktor ist. Sondern das ist jetzt aber bei der Auferstehung ein Problem, weil in jedem Moment könnte man sagen, gut, Gott agiert mit oder interagiert mit der Schöpfung, Gott spricht in die Schöpfung und wartet, dass die Schöpfung antwortet. Wenn aber jemand tot ist, dann ist ja die Definition von tot, ja, der kann eben nicht mehr reagieren. Und Tom Ord geht jetzt eben hin und sagt, ja, das stimmt so nicht, weil ein Leichnam hat auch einen begrenzten, aber hat schon auch die Möglichkeit zu reagieren. Ne, wie bei einer Reanimation, wenn man jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung macht oder was auch
also
immer, dann reagiert.
Auch eine Leiche reagiert auch noch auf Reize.
Richtig. So,
ja.
So, und das wäre eigentlich ich finde, das ist die einzige theologische Nische, wahrscheinlich gibt es mehr, aber das ist die einzige, die mir jetzt gerade so im Kopf ist, wo jemand sagt, Jesus wurde im Grunde wiederbelebt. Alle anderen verstehen unter Auferstehung meine ich was anderes.
Ich glaube, da steht Tom Ort aber auch relativ einsam in dieser Ecke und wird teilweise auch an der Stelle von anderen Theologen so ein bisschen belächelt.
Ja, das hatte der Manuel Schmid uns mal erzählt.
Ah ja, richtig, stimmt, im Interview, ne?
Ja, ja, genau, der Manuel Schmid war wohl in den USA auf so einem Kongress, wo Tom Ort sein Buch vorgestellt hat, The Uncontrolling Love of God. Und da muss er auch diese Theorie von der, ich sag mal, Wiederbelebung, muss er da erklärt haben. Das Buch selber enthält das nicht, das ist ein anderes Buch, The Nature of Love. Da hat er das drin beschrieben.
Also im Prinzip ist das fast so wie eine Art göttlicher Defibrillator, der zum Einsatz kommt und dann, ja.
Ganz genau.
Ja. Das ist natürlich, ja, je nachdem, wie das formuliert wird, kann das schon ein bisschen absurd rüberkommen. Ja. Kann ich verstehen.
Genau.
Ja, aber ich würde auch sagen, wenn jemand tatsächlich der Meinung ist, dass Gott nur so interagiert mit der Schöpfung, kann ich nachvollziehen. Ich verstehe das. Es ist nicht meine Position, es ist nicht so wie es sehe, aber ich kann es nachvollziehen, wenn jemand meint, dass Gott nicht in den Schöpfung in irgendeiner Weise eingreift, sondern nur in der, wie hast du das
formuliert? In der Kooperation.
In Kooperation und nicht in Alleingang, sozusagen. Also das heißt, die Naturgesetze außer Kraft setzt. Dann wäre Gott sozusagen ein ziemlich hochentwickelter Außerirdischer mit einer Technologie, die in der Lage war, jemanden, der 3 Tage tot war, die Zellen zu reanimieren zu bringen. Das klingt, das kann ich nachvollziehen, das ist nicht das, was ich glaube, weil ich glaube, am Endeffekt die Frage, wenn man jetzt weiterhin über leibliche Auferstehung spricht, ne? Erstmal, weil du hast in einem Extrem diese. Und in die andere Extreme ist ja, okay, der Körper ist gestorben, der Körper Jesu ist gestorben, Jesu ist aber weiter lebendig. Also unabhängig von, was mit dem Körper passiert ist, lebt er weiter. Wäre das die andere Form, ne?
Also so nach dem Motto, der Geist lebt weiter, der Körper verrottet. Genau, das wäre wahrscheinlich so eine...
Oder die Idee Jesu, ne? Die Wirkung.
Ja, das wäre, glaube ich, nochmal anders.
Nochmal anderes, ja. Also die Persönlichkeit Jesu lebt weiter.
Ja, weil ich dachte, du meintest das jetzt, weil du versucht hast, ans andere Ende des Spektrums zu gehen. Das
du
mich,
hast recht. Okay. Das andere Ende des Spektrums geht noch weiter.
Genau, das,
das ist nur die Idee Jesu lebt weiter. Ja. Also der Movement, ne? Ja. So ähnlich wie der Movement von Gandhi.
Che Guevara. Also was du jetzt meintest, als am Ende war also eher Jesus in so einer Art geistlichen Bereich, die unabhängig ist von Körperlichkeit.
Genau, also es ist so eine Art, eine weitere Dimension der Existenz, in dem er weiterlebt als Persönlichkeit, als Jesus und sein Körper ist dann, spielt keine Rolle mehr. Das ist so, wäre das die andere Extrem. Ne? Also und dann halt auch noch weitere Extrem ist, Consciousness, wie sagt man das in Deutsch?
Bewusstsein,
weitere Bewusstsein, sondern nur die Idee und die Botschaft Jesu lebt weiter. Ne? Also die Andenken an Jesus lebt weiter. Das ist so die verschiedenen Extreme, die da gibt. Ja,
Sonst, ich denke, dass wahrscheinlich viele so aus dem evangelikalen Raum eine leibliche Auferstehung in dem Sinne bekennen, und zwar, dass man sagt, Jesus ist nicht wiederbelebt worden, sondern eher neu geschaffen worden und hat dann einen...
Der Begriff ist nicht neu geschaffen, sondern glorifiziert worden,
ja, genau.
Sozusagen. Das ist eine... Es ist die gleiche Körper, die plötzlich andere Eigenschaften hat,
genau.
Die nicht mehr die sozusagen zusätzliche Eigenschaften hat.
Die wir alle gerne hätten. Sowas wie beamen können.
Ja, sowas über die Wände gehen können, aber trotzdem eine physische, die gleiche physische Merkmale hat, ne? Also die Verletzung, die die in dem Fall da trug der weiter, nach den Geschichten, die wir lesen in den Evangelien. Das genau. heißt, es ist zwar der gleiche Körper, nicht eine neue, sondern der gleiche Körper, nur glorifiziert. Das ist die evangelikale Position.
Ja.
Ja.
Es kann ja auch kein neuer sein, weil das wäre ja richtig lame, wenn dann die Wunden und Narben noch da sind.
Ja, Neuschöpfung ja. nicht im Sinne von, jetzt wird etwas völlig Neues gemacht, sondern also nicht, dass das, also das ist, es gibt eine Diskontinuität und eine Kontinuität.
Ja. Ja.
Das ist, das
oh, es geht eine Ergänzung sozusagen, genau. ne? Also der Bestehende, eine Veränderung der Bestehende.
Genau.
Und dann ja. steht Gott vor dem toten Jesus und sagt, rise and shine, baby.
Ja, ja.
Ja, der Woche. Ja, also parallel zu der Idee auch der neuen Schöpfung, die theologisch ja auch oft gedeutet wird als diese Welt in einer gewissen Kontinuität, gleichzeitig aber auch Diskontinuität. Mhm. Ne, also ähnlich dann auch mit Christus und seinem Leib, ähnlich dann auch mit eschatologischen Vorstellungen mit uns allen und unseren zukünftigen Leibern und Körpern, von denen ja auch Paulus spricht, ne? Da spricht er ja auch von unseren verherrlichten Körpern in Zukunft. Das ist eine ganz ähnliche Vorstellung. Es geht alles in diese Richtung.
Ja.
Und das, ja. Und das Bemerkenswerte an dieser Auferstehung oder Auferweckung an Ostern ist ja auch, dass das in der jüdischen Vorstellung schon etwas völlig Neues ist, ne? Weil die Juden immer davon ausgegangen sind, also die haben schon geglaubt, es gibt sowas wie eine Auferstehung, Auferweckung des Menschen, aber halt für, also dass es ein kollektives Ding ist. Ne? Dass es nicht einem Individuum passiert, in dem Fall Jesus, sondern dass es etwas ist, was verheißen ist einer Gruppe.
Es gibt diese Stelle aus, ist das Hesekiel 36 oder 37, wo von diesem Totenfeld geredet wird, ja, also ein, da wird ein Schlachtfeld beschrieben mit vielen Leichnamen, die bereits verwest sind, also nur noch Knochen sind da und dann wird eben der Prophet aufgefordert oder wird gefragt, glaubst du, dass diese wieder leben können? Und dann soll er weissagen und in diese Totengebeine fährt dann Gottes Geist ein und es kommt wieder Fleisch und Sehnen und was weiß ich und am Ende steht da eine fertige Armee. Und das Ganze ist als Metapher für den Exodus gedacht. Also sprich, das Volk Israel war in babylonischer Gefangenschaft und normalerweise ist das so, wenn eben ein Volk im Exil ist, irgendwann löst sich das Volk auf. Das geht also in der Besatzerkultur auf. Und die Idee, dass ein Volk wieder zurück in die Heimat kommen könnte und da wieder einen Staat bilden kann, ist also sowas von abwegig gedacht, dass man gesagt hat, das Einzige, was noch abwegiger ist, wäre eben so eine Auferstehung. Und deswegen ist eben dieser Exodus ist eben als Metapher dafür gebraucht worden. Es gibt schon auch noch ein paar andere Stellen im Jesaja zum Beispiel, wo wo es dann heißt, dass die Toten nicht für immer tot sein werden, nicht immer entschlafen sein werden. So, es gibt verschiedene Stellen, wo schon so eine Auferstehungshoffnung durchscheint. Das ist aber sehr, sehr selten und man würde sagen, dass es auch vor allen Dingen sehr, sehr späte Texte sind im Alten, also im Ersten Testament.
Ja, ich glaube, die Kontroverse über die physische Auferstehung, das war auch in der Zeit Jesu ziemlich lebendig. Ne? Die Sadduzäer haben definitiv nicht an eine leibliche Auferstehung geglaubt. Die Pharisäer dagegen haben daran geglaubt, dass es eine leibliche Auferstehung auch gab.
Im Prinzip waren die Sadduzäer in dem Sinn auch die Konservativen.
Ja,
weil das die alte, eher den alten jüdischen Überlieferungen entsprochen hat.
Richtig, weil sie sich an den Tora orientiert haben und in der Tora, also in den fünf Bücher Mose, da steht nichts über Auferstehung. Da steht auch nichts über das Leben danach. So gut wie gar keine Beschreibung davon. Und da die Sadduzäer Also, lass mal so sagen, der Äquivalent waren von den bibeltreuen Christen, das steht ja nicht da und so weiter, dann gibt es es nicht. Ja? Oder, ein bisschen ketzerlich gemeint, aber das ist der Äquivalent. Das sind die Leute, die sagen, das steht jetzt da, da ist der Kano und pum.
Und die neumodischen Schriften, die darf man nicht ernst nehmen.
Ja. Und die Pharisäer haben natürlich auch weitere Schriften hinzugezogen. Aber man muss auch sagen, der jüdische Denken, das fand ich auch sehr, sehr interessant, dass es auch eine Hierarchie-Denken gibt, auch mit den Schriften. Ne? Also das heißt, dass man da gar nicht so sagt, okay, lass mal sagen, der Tora schlägt die Propheten sozusagen. Ne? Wenn sie in der Tora was steht, in den Propheten sagen was dagegen, dann schlägt die Tora die Propheten. Also die waren gar nicht so verfessen wie wir heute, das muss dann alles, es muss alles in sich hundertprozentig schlüssig sein. Die könnten auch mit Kontrovers auch ein Stückchenweise leben und darüber diskutieren. Ne?
Also so die Tora als Korrektiv für die Propheten oder vielleicht anders, die Propheten müssen von der Tora her gedeutet werden.
Richtig, ja. So,
so die Denkrichtung.
So ist die Denkrichtung. Aber am Endeffekt ist das Ergebnis, ne? Dass man da bereit ist, mit dieser Diskrepanz ein Stückchenweise auseinanderzusetzen.
Interessant, so ein bisschen wie in der christlichen Theologie das christozentrische Denken.
Ja.
Die Schrift muss gedeutet werden von Christus her.
Von Jesus, von Christus aus. Ja, das ist auch dieser berühmte Spruch, dass die ganze Schrift muss sich Jesus beugen. Das ist diese christozentrische Betrachtung. Das vielmehr, ich würde sagen, in grob und ganzen die Theologie von Mosaik auch sehr entspricht, wie wir jetzt auch lesen. Na?
Ja.
Und deswegen in der Hinsicht ist Auferstehung die Frage nach was mit Jesus passiert ist und wie das Ganze sich abgelaufen hat, eine zentrale Frage auch für unsere eigene Theologie hier als Mosaik.
Ja.
Würdet ihr auch so sehen?
Definitiv. Ich würde schon sagen, dass es auch zentral ist für die christliche Botschaft. Ich glaube, das ist schon etwas, wozu alle, die sich Christinnen und Christen nennen, irgendwie Stellung beziehen sollten. Denn das ist nun mal, also ohne einen gewissen Osterglauben wäre das Christentum auch nicht denkbar, ne? Weil das nun mal ein zentrales Geschehen ist. Nehmen wir an, es gäbe zumindest nicht das Narrativ, nicht die Erzählung eines auferstandenen Christus, dann wäre die Geschichte ausgegangen mit einer weiteren Figur, die sich als Messias hat bezeichnen lassen und die von den Römern hingerichtet wurde. Ende der Geschichte. Dann wäre es da geendet und wir hätten jetzt nichts mehr, worüber wir reden würden. Nee, die christliche Religion gründet ja darauf. Und deswegen führt kein Weg daran vorbei, dass man sich damit beschäftigt als Christin und als Christ, denke ich.
Ja, also du hast jetzt im Palmsonntag auch den Talk über Mosaik auch gehalten. Du hast jetzt etwas gesagt, was ziemlich zentral war, auch zu der Kreuzung hin, dass die Kreuzung ein Statement ist, ne, von den Römern. Kannst du das wiederholen?
Ja, also ich habe über Markus 3 geredet, da gibt es diesen Satz, den Jesus sagt, dass man nicht, also wenn man in das Haus des Starken eindringen will, um das Haus zu berauben, dann muss man den Starken vorher binden. Was ich eigentlich in einer der, sag ich mal, ungewöhnlichsten Sätze finde, die man normalerweise Jesus vielleicht nicht so zutrauen würde. Na, also warum ein Haus berauben, warum einen Starken binden? Ja, und das hat viel mit Palmsonntag, also mit der Tempelaustreibung oder Tempelreinigung, wie man es häufig nennt, hat das damit zu tun, dass also Jesus in das religiös, kulturell und politische Zentrum von diesem Land, von Israel eben hineingeht und da Korruption und Ausbeutung anprangert, sich also mit den Mächtigen anlegt und in diesem Zentrum randaliert. Da geht es dann eben auch um Geldwechsler und so weiter. Also das geht schon sehr stark in diese Richtung. Und was Jesus eben sagt, ist, dass es eben nicht reicht, darauf zu hoffen, dass die Mächtigen sozusagen in so Selbstregulierungskräften dann dafür sorgen, dass Gerechtigkeit einzieht, sondern Jesus sagt, man muss den Starken binden. Also die Leute, die unterdrücken, die müssen eben irgendwo in Schranken gewiesen werden. So, und Jesus hat das durchgezogen, ist nach Jerusalem gegangen, hat die Mächtigen konfrontiert, demaskiert und hat Wahrheit ausgesprochen und ist dafür ins Visier geraten und dann verfolgt und verhaftet und dann eben hingerichtet worden. So, das heißt also, Jesus ist im Prinzip, wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet, ist ein gescheiterter Aktivist gewesen. Einer, der für Gerechtigkeit eingestanden ist und dessen Aktivität zwar Aufsehen erregt hat, aber letztendlich nicht zur sozialen Revolution in Israel geführt hat.
Das heißt, er hat versucht, den Starken zu binden und das Haus auszurauben und ist damit letztendlich gescheitert und hat mit seinem Leben bezahlt.
Genau, und das ist praktisch die Antwort auf diese auf diese Versuch Jesu, diese neue Hoffnung zu bringen, ist die Kreuzung. Die Kreuzung ist, the man is saying no, sozusagen.
Genau.
Du schaffst es nicht.
Genau. Na, also das ist Gewalt. Ein Statement von dem Imperium im Prinzip. Das Imperium macht mit dem Kreuz klar, jeder, der die Dinge verändern will, wird hier landen. Jeder wird scheitern. Das Imperium siegt.
So, genau.
Das ist im Prinzip die Botschaft.
Und deswegen, wenn wir heute drüber reden, für mich ist die Auferstehung doch Richtung ins Imperium. Ich liebe dieses Wort doch, weil es gibt nicht in Portugiesisch. Das ist ja immer. Ja, so, ja.
Doch.
Doch. Doch. Ja, das ist die Auferstehung. Ja, und aus dem Grund, unabhängig davon, was man glaubt, an leibliche Auferstehung, spirituelle Auferstehung oder sogar ein Movement. Für mich ist diese Botschaft, dass diese doch eine extrem kraftvolle Botschaft und extrem zentral zu Christentum. Aus meiner Sicht, wenn man aufhört, doch zu glauben oder doch in der Hoffnung festzuhalten, dann stirbt die Seele.
Das Interessante an diesem Wörtchen doch ist auch, dass es keinen Sinn ergibt, aus dem Kontext gerissen. Mhm. Ein Doch kann es ja nur geben, wenn es vorher einen Widerspruch gegeben hat. Ne? Und das ist für mich auch bemerkenswert, dass häufig oder zumindest in traditionellen Darstellungen, in traditionellen Theologien, genau das aber passiert, dass dieses Doch aus dem Kontext gerissen wird, also, und dass es damit eigentlich die Kraft des Doch verliert. Das heißt, es wird oft das Ja ausgeblendet, das ist ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Da werden keine Worte über Christi Jesu irdisches Leben verloren.
Ja, man springt
direkt. Was er gepredigt hat, was sein Aktivismus war, ne? Also was sein Ja war, ne? Sein Ja, ja zur Menschheit, ne? Seine Lebensbejahung, ne? Und wie das Nein des Imperiums quasi herausgefordert hat und anscheinend hat es gesiegt, aber dann ist die Auferstehung das Doch, das darauf folgt.
Ja.
Und man muss es aber in dieser Gesamtgeschichte sehen und deswegen würde ich sagen, es ist immer extrem wichtig, die Kreuzigung und die Auferstehung auch gleich, also immer mitzudenken mit der Inkarnation, mit dem Leben Christi,
Weil sonst
mit dem Gesamtpaket.
Ja, sonst wird die Auferstehung nur ein Dogma, nur ein etwas, dass man glauben muss, um dazu zu gehören. Das so betrachte ich Dogma in der Hinsicht. Also wird auch verwendet, um auszugrenzen. Ne? Also die dazu gehören, die nicht dazu gehören. Also wenn Auferstehung für uns ein Dogma ist, dann verliert er die Kraft. Er verliert dann diese Botschaft, die extrem, extrem trotzig ist, dass das Böse nicht das letzte Wort haben wird, Punkt. Also, und das verliert und wird dadurch zu einem Instrument der Ausgrenzung, anstatt, und darum ging es in der Botschaft Christi, eine Botschaft der Hoffnung für die ganze Menschheit. Das wird nur plötzlich eine Botschaft der Hoffnung für die in der Auferstehung genau, nur genau so glauben wie du, also Dogma, anstatt eine Botschaft, die Kraft hat, auch die ganze Welt zu vereinen.
Ich fände das gut, wenn wir gleich noch darüber reden, welche der unterschiedlichen Sichtweisen auf Auferstehung konsequent zu einem doch führen. Weil ich glaube, da kann man sich kontrovers drüber unterhalten. Ich würde aber vorher gerne noch so einen Sidekick einspannen, weil ich glaube, je nachdem, wie man das Kreuz versteht, kommt man am Ende auch zu unterschiedlichen Ansichten über die Auferstehung. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mich sehr, sehr lange gefragt habe, warum ist die Auferstehung überhaupt wichtig? Ja, ich weiß, das war immer so ein Dogma, das musste man glauben, aber eigentlich war das völlig also unverbunden mit meiner Vorstellung oder mit der Vorstellung, die ich mitbekommen habe, darüber, wie ich das Kreuz zu verstehen habe. Weil das Kreuz immer eine stellvertretende Strafübernahme war. Und das meint ja eben, Gott ist zornig auf die Sünde oder auf den Sünder und deswegen muss irgendwer bestraft werden. Das verlangt Gottes Heiligkeit. Und nur dann, wenn es eben Genugtuung, Satisfikation, wenn also Gottes Zorn gestillt wird, dann kann es überhaupt Vergebung geben. So, und jetzt ist aber die Sache, dass in dieser Kreuzestheologie Jesus die Strafe für die Sünde ja auf sich genommen hat. Er ist ja gestorben, er ist stellvertretend bestraft worden. Und damit ist im Prinzip alles gut. Und deswegen braucht man aus meiner Sicht in dieser Theologie braucht man gar keine Auferstehung. Ja, weil wenn die Strafe abgegolten ist, dann ist es eben gut.
Nee, weil in dieser Theologie, in diesem Aspekt, wenn du die Kreuzerstrafe, diese theologische Ausrichtung, dass es Strafe ist, dann ist die Auferstehung die Legitimation, wird als Legitimation dargestellt, dass die Opfer, dass Jesus tatsächlich diese Opfer für die ganze Welt auf sich genommen hat. Also das ist dieser Moment, wo Gott Ja sagt.
Hat für mich aber eben mehr Fragen aufgeworfen als...
Ja, nee, ich finde...
Also zum Beispiel eine Sache, die ich verstanden habe, ja. Wenn, also dann, die Auferstehung hat für mich dann eher noch ein Problem aufgeworfen, weil jetzt ist...
Das ist kein richtiger endgültiger Tod. In dem Sinne,
ja, die Strafe ist im Prinzip dann ja reduziert worden auf 3 Tage oder wie auch immer.
Ja, ja. Also so, es ist schon, das so gibt what? Auch in der Diskussion, gibt es ganz viel, was man da sagen kann. Aber ich glaube, auch in Bezug auf diese Trennung von Jesus und Gott in dem Moment für die Ewigkeit, also es gibt diverse Argumente. Aber ich glaube, wenn wir... ich würde lieber gerne wieder zurück, weil wir haben jetzt schon eine Folge über...
Für mich war eben ein Satz, für mich eben ist eben das Wichtige, dass eine gute Kreuzestheologie für mich die Auferstehung überhaupt erst sinnvoll macht. Vorher ist die Auferstehung nicht sinnvoll wirft mehr Fragen auf.
Ja, ich meine, ich würde ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht sinnvoll oder nicht sinnvoll, also weil für manche Leute macht das... absolut Sinn, was sie da
abgeschlossene
Glaubenskonzept auch
das
haben.
Kreuz, ja. Dass das Kreuz bestätigt werden soll, da hätte es auch eine Stimme aus dem Himmel getan oder so. Da muss jemand drauf verstehen. Ne?
Genau, also ich sehe, was du meinst und deswegen ist nicht da, also ich bin bei dir, das ist auch die Schwachstelle definitiv in der Kreuztheologie, die wirft sehr viele Probleme auf und sehr viele Dinge, die destruktiv aussehen. Also von daher, für mich sehe ich auch so wie du, wenn man die Kreuzung auch versteht, also nochmal zurück zu das, was uns dann gesagt hat. Ich würde es sogar erweitern, nicht nur eine gute Kreuzestheologie, sondern eine gute Christologie ist notwendig, weil da musst du verstehen, wie hat Jesus gelebt, wofür hat er gelebt. Was war seine Botschaft? Wofür trat er ein? Und die Kreuzigung ist ein Nein des Imperiums zu dieser anderen Auffassung des Lebens.
Ja, es gibt ja auch innerhalb der ganz, ganz großen, sogar Mainstream-christlichen Tradition eine große Alternative auch zu dieser, zum Beispiel zu dieser stellvertretenden Sühne als Hauptbild. In der ostkirchlichen Tradition lebt bis heute fort vor allem die Vorstellung, dass Sünde oder dass das Hauptproblem nicht so sehr ist, wir sind alle schuldig und deswegen muss Gott irgendwie es schaffen, seine Liebe und seine Gerechtigkeit im Sinne von Zorn irgendwie unter einen Hut zu bringen, sondern das Hauptproblem ist, dass wir krank sind. Und Gottes Wirken und auch durch Jesus ist eins des Heilens. Ne? Jesus als Arzt.
Ja.
Und auch der Kreuzestod oder das Kreuzgeschehen verstanden in diesem Kontext von Heilung. Und da ist, finde ich, ganz interessant und aufschlussreich, dass auch Ostern in der Ostkirche ganz anders dargestellt wird als im Westen. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, als ich über jüdische Vorstellungen geredet habe. Bei den Juden war Auferstehung, wenn es das gab, ne, also es gab ja unterschiedliche Gruppierungen, aber wenn es das als Vorstellung gab, etwas Kollektives. Im Westen ist die Auferstehung Christi etwas Individuelles geworden vor allem. Ne? Also Jesus, dieser einzigartige Sohn Gottes, ist derjenige, der auferstanden ist. So. In der Ostkirche aber, wenn man sich mal die bildlichen Darstellungen ansieht, die es da ja gibt, im Westen ja nicht, da gibt es ja keine Ikonen, aber in der Ostkirche, wenn man sich da mal Osterikonen ansieht, das kann man auch googeln, ne, dann sieht man, Jesus hat immer mindestens Adam an der Hand, wenn er das Grab hinter sich lässt, das Totenreich, meistens auch noch Eva, also Adam und Eva, an der Hand, die er quasi aus dem Totenreich gezogen hat. Und im Laufe der Zeit kamen noch andere biblische Figuren dazu, häufig, was weiß ich, ein David oder aus dem Neuen Testament dann Johannes der Täufer oder was. Aber wer fast immer dabei war, waren Adam und Eva. Und damit sollte ausgedrückt werden, was Christus getan hat, war nicht nur für Christus selbst, ne, die Auferstehung, sondern mit ihm ist die Menschheit auferstanden. Und hat den Tod hinter sich gelassen. Also Christus ist derjenige, der das Totenreich erobert hat und der es hinter sich gelassen hat für uns alle. Das ist die zentrale Idee, die bis heute in der Ostkirche überlebt hat und die der Westen sehr stark verloren hat.
Ja, also diese kollektive versus individuelles. Ja, also von daher für mich ist die entscheidende Frage ist tatsächlich auch, so die Bedeutung ist für mich auch wichtiger, also die Bedeutung, die inhaltliche Bedeutung wichtiger als diese physisch-metaphysisch, also als diese Gespräche. Nichtsdestotrotz ist es für viele Leute ist es extrem wichtig, auch darüber Klarheit zu finden. Ne? Also was ist, wie gehen wir damit um?
Ja, für viele Leute entscheidet sich daran, ob sie über jemanden sagen würden, das ist ein Christ oder das ist kein Christ.
Ja, oder ob sie selbst, es gibt auch Leute, die, weil sie nicht an die leibliche Auferstehung glauben können, dann betrachten sie selbst als Nicht-Christen oder mindestens vielleicht, die sind Aktivisten, die von Jesus inspiriert sind oder so. Ne? Es gibt so Leute, die aus dem Grund sich selbst dann draußen sehen.
Ja.
Ich glaube, diese Diskussion
ist auch... Jetzt habe ich die entscheidende Grenze überquert, jetzt muss ich das Ganze hinter mir lassen, so quasi.
Ja, richtig. Ja, also von daher, ich glaube, das ist schwierig. Es ist nicht einfach und gerade wenn du so glaubst und in einem Umfeld bist, wo alle anderen vielleicht doch einen anderen Zugang auch gefunden haben, dann fühlt man sich vielleicht auch von Anfang an auch draußen. Na, und ja, das ist deswegen ist es eine schwierige Frage. Es ist eine Frage, die viele Leute ein Stückchenweise auch zu Kirche, zu Gemeinden, zu Christentum jetzt auf Distanz auch gebracht haben. Ja, sie nehmen deswegen auch nicht in der Abendmahl teil oder in anderen Ritualen teil, weil sie jetzt sich nicht dazugehörig fühlen. Ne? Ja, Safira, willst du was dazu sagen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll. Ich muss ja sagen, einfach so von meinem Wesen her finde ich ja die Idee mit den Grabräubern irgendwie cool. Aber naja.
Ja, okay.
Aber das ist, ich weiß, das ist jetzt gerade keine hilfreiche Aussage. Ich find das schwierig. Also diese Totenreichsgeschichte find ich schwierig, weil ich, man fragt sich ja jetzt mal so, was ist mit den ganzen Menschen, die Jahrmillionen vor Jesus Tod und Auferstehung und so. Die mussten dann Ewigkeiten da schmachten in irgendwas irgendwie und erst das hat plöpp gemacht und seitdem gibt es irgendeine andere Chance, wie man nach dem Tod weiter existiert. Da habe ich, das sind alles so Sachen, die finde ich ein bisschen schwierig, kann ich nicht so viel mit anfangen. Deswegen finde ich dieses Thema Auferstehung schwierig. Ich finde auch die ganze Diskussion, wie du schon gesagt hast, leiblich oder nicht oder so, finde ich, kann ich irgendwie auch nichts mit anfangen, weil ich auch ja sehr offen bin, was meine allgemeine Inkarnationsvorstellung und so angeht. Finde ich nicht entscheidend. Und da ich ja dem Christentum vor allen Dingen wegen der Narrative mir das sehr wichtig ist, ist für mich tatsächlich auch interessanter das Gespräch, was hat das für mich zu bedeuten, dass wir jemandem nachfolgen wollen, der den Tod besiegt hat. Was bedeutet Auferstehung für mich im Hier und Jetzt und was für eine Hoffnung und Möglichkeit gibt das fürs Leben?
Genau, ich glaube, da ist die Common Ground, glaube ich. Und das ist der Ort, wo wir auch, also hoffentlich, ne, hier bei Mosaik Raum schaffen für viele Menschen. Ist, weil wir, da treffen wir uns, ne, in der Botschaft der Hoffnung, in der Botschaft, dass wir Jesus, als Nachfolger Jesu, etwas nachfolgen, die dieser Trotz zu das Böse in der Welt auch ausruft. Und das ist auch diese starke Hoffnung, dass Gott diese lange Atem hat und dass er am Ende besiegen wird. Das ist die Hoffnung. Und da treffen wir uns. Und für mich eine Sache, die mir hilft, also in letzter Zeit auch, als ich diese Stelle von Markus nochmal gelesen habe, als Jesus selber über die Auferstehung geredet hat, weil es war eine ähnliche Kontrovers, die da war in der Zeit mit den Sadduzäern und Pharisäern. Die einen glauben daran, also eigentlich das, so wie Safira erklärt hat, das ist sehr, sehr ähnlich, wie die Sadduzäer sich vorgestellt haben. Da schlummern die Leute irgendwie nach dem Tod in einer Existenz, wo sie weder tot noch lebendig sind. Weder ganz tot, noch richtig ganz am Leben sind sie auch nicht. Und die schlummern da in dieser Existenz. Und so war deren Vorstellung für das Leben danach. Und da ziemlich trostlos, muss ich sagen.
Ja, wer will das nur?
Ja, genau. Ne? Also die Idee, dass man sich auch freut, ne? Dass es etwas kommt, worauf man sich freut, das, was danach kommt, das war für die Sadduzäer einfach nicht Realität. Also im Grunde genommen sind die Sadduzäer schon sehr sympathisch, weil sie ziemlich ehrlich waren mit das, was sie da waren, haben sie gar nicht so nach einer, was weiß ich, ja, sie haben nicht versucht, das Ganze zurechtzubiegen. Oder das,
und sie sind eben auch nicht diesen ganzen bescheuerten Theorien auf den Leim gegangen.
Genau.
Was Religionen da hervorgebracht haben, ist ja zum Teil, ne, also was weiß ich, im antiken Ägypten oder so, dann mit irgendwelchen Krokodilen, die dann die Leichen im Jenseits wieder auffressen und so ein Kram, sehr Hanebüchen. Genau. Ne?
Also oder auch sogar die mythologische Glauben, ne? Also an Götter und Kriege und all das, was, ne, also das auch da war in der damaligen Zeit auch eine Option, auch für sie. Oder die Vorstellung, also was weiß ich, diverse Vorstellungen von den Ägyptern, dass man alles, was man hat, an Reichtum auch mitnimmt an der anderen Seite und dann das Ganze geht weiter an der anderen Seite, nur mit anderer Form, aber das gleiche Prinzip geht weiter. Da
bringst du die Sklaven noch mit um, damit dann der König auch im Jenseits seine Sklaven dann hat oder so. Ja.
So, von daher, dadurch, dass sie keine Antwort in der Tora gefunden haben, haben sie auch das ein Stückchen weit auch sein lassen, die Diskussion. Und so von daher, ich verstehe schon, dass viele Christen das Ganze aus dem Weg gehen wollen oder viele Menschen, die auch sich zu Christus hingezogen fühlen wollen, da sich mit dem Ganzen nicht beschäftigen, weil es am Endeffekt viel Mist da ist und erzählt wird über das, was Himmel und Hölle und alles, was danach passiert. Das ist alles Vorstellungen, die mehr oder weniger das Gleiche wie jetzt, nur ein bisschen anderes. Ne? Und die Sadduzäer sind mir deswegen dann sympathisch, weil na, das ist nicht, die haben es nicht so gemacht. Die haben da einfach stehen gelassen, die Sachen. Mehr oder weniger ungeklärt.
Okay, aber dann sag mal, Jesus hat ja sich nicht auf die Seite der Sadduzäer gestellt.
Genau, also ja, das, das war dann das, was er da gesagt hat, weil in der Geschichte hier geht es jetzt um diese berühmte Situation, also wenn es wirklich Auferstehung gibt und mehrere na, Ehen gibt, na, also der
ja, ein Ehemann stirbt und ja. Die Frau wird wieder mit einem Bruder verheiratet, der stirbt auch, ja. Sie heiratet den nächsten Bruder und immer so weiter und genau. Irgendwann sind alle Brüder tot und jetzt in der Auferstehung, mit wem wird sie dann verheiratet
sein? Richtig, das war die Sadduzäer Argumentationskette, um zu sagen, kann gar nichts geben, kann gar keine Auferstehung geben. Weil wenn es einer geben würde, müssen die Leute sich gegen, also müssen die Frau dann
ein für einen... Ein enormes Beziehungschaos. Ein einziges Beziehungschaos.
Polyamor, Kinder, Polyamor, die biblische Legitimierung.
Oh, und Here Safira, we go. Das würde dir gefallen, diese Rätsel, weil da das Undenkbare für sie war nicht die mehrfache Ehe, aber dass eine Frau 7 Männer hatte.
Das oh yes. Ist,
okay, oh yes.
So würde ich das auch machen.
Das war schon so ein bisschen...
Tinder statt Kinder!
Feminismus auf die Spitze getrieben hier. Auf der anderen Seite des Spektrums. Nicht diese patriarchalische Gesellschaft, sondern matriarchalische Gesellschaft. Bunt.
Oh ja, ihr stellt uns bei euch bei mir an, Kinder.
Richtig. Also ja, Safira, du hast, kannst jetzt da die Fans bitte an Safira.
Ja, der Haken ist nur, es sind alles Brüder.
Okay.
Yo.
Alles dasselbe Pack.
Ach, ja. Verdammt, einer schlechter als der andere.
Und dann, es war dann halt auch die Rätsel, ne? Mit wem bleibt sie?
Und ich mit dem Hübschesten, ja. Dem Charmantesten. Und wo der Sex am besten war. Und genau. Ich mache das nur wegen Fame und Groupies hier.
Ja. Und Jesu Antwort auf diese Rätsel war für mich auch sehr, es war für mich auch so mindblowing, weil er hat jetzt da, weil die Frage war, wem wird sie heiraten? Und Jesus sagt, keiner der 7. Na, oder lass mal sehen, wie sagt man da? Jesus antwortet: Seid ihr nicht dasselbe so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Was übrigens die Sadduzäer ja auch nicht daran geglaubt haben. Also hat auch nicht sehr geholfen, sein Argument. Aber Fakt ist, das System hat sich verändert aus der Sicht Jesu. Dass das, was das sein wird, auf jeden Fall nicht eine Fortsetzung sein wird von das, was wir hier kennen. Und das ist für mich das Mindblowing. Und da ist da, wo jemand hat mich in einer Party diese Woche gefragt und so, und was ist dann, glaubst du, wenn du jetzt nicht den Himmel, so wie wir jetzt klassisch glauben, oder eine Hölle, so glaubst, was glaubst du denn? Und meine Antwort war nicht sehr befriedigend. Meine Antwort war, ich weiß es einfach nicht, was es sein wird. Was ich weiß, ist, was Jesus schon gesagt hat, ist, dass es anders sein wird. Das weiß ich. Und ich bin okay damit, dass ich das nicht weiß, wie es sein wird. Weil egal, wie wir uns das Ganze vorstellen, die wird immer geprägt sein von unserem System hier. Ich habe ein Cartoon gesehen, die für mich genau das die Vision der Afterlife ist. Das ist ein Nashorn, der künstlich begabt ist, mit so einem Pinsel in der Hand.
Haha, das kenne ich, das witzig.
Kennst du das? Und er malt dann verschiedene Bilder. Und was haben dann alle Bilder gemeint?
Ach, ein Berg in der Mitte.
Ein Berg in der Mitte.
Weil ja, so kennt's nicht, er versteht's nicht.
Verstehst du es nicht?
Dude.
Weil er malt überall und in seinem Sichtfeld ist immer sein Horn. Und deswegen in jedem Bild, die er malt, ist ein Berg in der Mitte, ein Horn in der Mitte, weil so sieht er die Welt, ne, aus seiner Perspektive. Und ich glaube, genau so ist unsere Vision von das, was danach passieren wird. Egal, wie intellektuell wir sind oder wie gut wir da versuchen, unser Gehirn anzustrengen, am Endeffekt, es wird immer ein Berg in der Mitte haben, weil wir malen die Sache immer mit unserer eigenen Perspektive. Deswegen halte ich mich an diese Antwort Jesu hier fest. Es wird wird anders sein, als es jetzt ist. Und das ist für mich eher zentral aus meiner Perspektive. Wichtig ist, an die Hoffnung festzuhalten, dass es weitergeht.
Ja, ich würd schon noch einen Schritt weitergehen. Und zwar, also ich glaube, du gehst auch weiter, aber das, glaube ich, gesetzt wäre dann die nächste Frage. Nämlich, wenn man jetzt also verschiedene Möglichkeiten hat, also ist jetzt Auferstehung die Auferstehung in der Bewegung? Ist Auferstehung sozusagen eine spirituelle Auferstehung? Ist es so eine leibliche Auferstehung XXL mit einem glorifizierten Körper? Oder ist es eben nur eine Reanimierung? Ich finde, dass jede von diesen Ideen einmal schon einen gewissen biblischen Support hat. Also ich glaube, dass man müsste ich überlegen, aber ich glaube, dass man dass man alle diese Vorstellungen mehr oder weniger in der Schrift finden kann. Bei einigen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, das meiste schon.
Ja, sogar von der Greibhäuber. Da gab es auch, gibt's auch.
Ja, genau, gibt es ne? Leute, die.
Also, die da daran auch glauben, dass. Also, die Grabräuber-Theorie, die schreckt mich nicht, Safira, auch wenn du das cool findest, schreckt mich nicht so sehr, weil ich am Endeffekt, jetzt oute ich mich hier, okay? Also, ich glaube an der leibliche Auferstehung Christi. Mhm. Da bin ich jetzt noch da drin. Verstehst du, dass ich glaube...
Ja, du findest diesen Superleib cool. Sei doch ehrlich.
Das ist, ich bin ein X-Men-Fan.
Welche Superkraft hätte ich gerne? Ich hätte gerne Jesu auferstandenen Leib. Dann kann ich durch Mama laufen und mich beamen und so Kram. Und keiner merkt es.
Ich bin ein X-Men-Fan, also muss ich zugeben.
Und habe immer noch das Gute, weil ich kann immer noch essen und das Leben genießen.
Und ich liebe Science-Fiction. Und so von daher, die Idee von diesem glorifizierten Leib, das ist einfach klasse. Also von daher hier, ich bin ein, ich glaube daran. Und das sage ich ein ganz dicker Aber, ich habe kein Problem damit, wenn Leute denken an eine spirituelle Auferstehung, an der weiter Bewusstsein Christi, und da kommt dann diese Idee von Paulus, ne? Wie du sagst, auch die erste Schriften haben nicht über diese leibliche Auferstehung, der leere Grab gesprochen, sondern vielmehr über die Erscheinung Christi, auch in Apostelgeschichte und so weiter, das, wie Paulus als Vision, ne? Als Erscheinung, und die nichts über die Körperlichkeit dieser Erscheinung wirklich beschrieben hat in der ersten Schriften. Kann ich auch verstehen, dass manche Leute daran glauben, und wenn es so ist, und da kommen wir die Räubgräben, dann was mit dem Körper letztendlich passiert ist, es ist dann irrelevant. Ne? Also es ist, ob es verbrannt worden ist oder wiederbelebt worden ist oder halt tatsächlich enhanced worden ist, glorifiziert worden ist, dann wird am Endeffekt nicht so eine große Rolle spielen, wenn dem Bewusstsein auch weitergeht. Und obwohl ich an dieser anderen Seite des Spektrums bin, kann ich sehr gut verstehen, wenn jemand an dieser anderen Aspekt ist. Schwierig, muss ich zugeben, finde ich, wenn man weder die Bewusstsein Christi, eine weitere Existenz, noch die leibliche Auferstehung und hin nur zu dem Andenken Christi. als die einzige Auferstehungsbotschaft. Also das finde ich persönlich sehr schwierig, weil ja, das ist da, wo ich persönlich bin.
Ja, ich meine, es gibt, also ich sag mal, letztendlich, ich komme nochmal von der Prozesstheologie, die ist ja auch recht breit. Und das, was aber da die meisten Prozesstheologen, so wie ich das übersehe, sagen würden, da ist dieses Konzept der objektiven Immortalität. Und damit wird gemeint, wenn, also nach dem Tod, erinnert sich Gott an das Leben und damit ist das Leben eines Menschen in Gott aufbewahrt.
So. Ja, erinnert ist da aber auch noch ein bisschen, obwohl im Deutschen funktioniert das auch, weil dann wird durch das Wort erinnern ausgedrückt, dass es in das Innere Gottes quasi genau. aufgenommen wird. Im Englischen ist es dann remember, ne? Also es wird zu einem Teil von Gott. Und das ist ja auch eine biblische Idee vom Leib Christi beispielsweise, der wichtig ist bei Paulus, wo die Präsenz Christi quasi aufgeht in der Gemeinde, in der Gemeinschaft und die gefüllt wird, die erfüllt wird vom vom Geist Gottes und vom Geist Christi.
Das Schwierige, die Kritik dabei ist, also ich meine, da ist man jetzt nicht mehr nur bei Jesus, aber die Kritik dabei ist natürlich dann, gut, wenn das jetzt sozusagen eine weitere Existenz in Gott ist, dann ist das keine subjektive Existenz mehr, sondern es ist eine Existenz, wo das Individuum im Prinzip gestorben ist. Das Individuum lebt nicht weiter, sondern eben nur noch sozusagen das Erinnern in Gott.
Ja, das klingt für mich, diese Erklärung klingt genauso abwegig wie die Ägypter, die Pyramiden und alle anderen Versuche, eine Vorstellung von das, was es sein sollte. Das heißt, ich sehe den Nashorn mittendrin ins Gesicht, weil, also wie gesagt, also ich kann diese Vorstellung, dass man jetzt da skizzieren wird, wie diese Existenz tatsächlich auch sein wird in Gott oder aufgelöst werden, ist so wie die Wechselbike in Deep Space Nine, die in diese See hineingeht.
Ach und, du Nerd.
Also okay, für die Trekkies unter uns. Ja, ja. Also ich, aber in dem Fall behält Odo seine Individualität weiter, obwohl er in den See schwimmt. Also von daher, es ist alles...
aber das wäre für mich eben so der äußerste Rand, wo man hingehen könnte. So, das wäre für mich ziemlich weit dann so das andere Spektrum von was auch immer eine leibliche Auferstehung ist. Und ich glaube, dass es da schon deutliche Kritikpunkte gibt, auch innerhalb der Prozesstheologie, Bruce Epperly zum Beispiel. Oder auch eben von Befreiungstheologen, die eben sagen, also wenn man Hoffnung darin findet, dass unser Leben irgendwann mal bei Gott erinnert wird, dann mag das schön sein, wenn man eine Krankenversicherung hatte, ein gutes Leben, 90 Jahre alt geworden ist, keine Krankheit und so weiter. Aber für Folteropfer, für Leute, die den Holocaust daran umgekommen sind und so weiter, ist das einfach eine schlechte Erinnerung, weil eben da gibt es keine Gerechtigkeit.
Ja, es geht nicht
das
weiter.
Das ist keine gute Botschaft.
Es geht nicht weiter in dem Sinne von individueller, persönlicher Entwicklung. Und genau. Das stört mich auch für mich. Also tatsächlich diese Idee, dass man da an der persönlichen Geschichte erstmal ein Ende ist. Ne? Und da gehst du dann nur an eine kollektive Geschichte hinein, in Gott. Und also von daher sehe ich genauso wie du. Also ich sehe eine große Hoffnungslosigkeit aus meiner Sicht auch da, Perspektivlosigkeit. Und das ist deswegen für mich nicht, es ist auch nicht meine persönliche Erfahrung. Und da, vielleicht ist es auch wieder schön, über die persönliche Auferstehungserfahrung zu sprechen. Also ich bin nie gestorben, erstmal von vornherein, aber...
Das ist ein cooler Spannungsbogen.
Ja, aber diese Rise and Shine, Idee von Safira, jetzt auch der Hashtag Rise and Shine, ist es für mich auch mein persönliches Erlebnis, wenn ich jetzt über meine Beziehung zu Christus auch sehe. Es ist diese Begegnung, die mich lebendig macht und die mich aus meiner persönlichen Loch rausholt Und hier, damit mache ich keine Abkürzung zu Therapie oder keine Abkürzung zu eigene Selbstarbeit, die man machen muss. Damit meine ich nicht. Ich meine trotzdem dennoch, trotz das alles und mit allem, was dazu gehört, dieser Moment des Hoffnungs, die für mich auch durch diese tiefe Beziehung zu Jesus mich inspiriert. Also das ist für mich meine Auferstehungserfahrung.
Ja, aber das könnte man auch, glaube ich, noch mit einer Auferstehungstheorie von Epiphanie, also von Erscheinung, in Verbindung.
Deswegen sage ich, kann ich jetzt da, ich hänge mich gar nicht so sehr auf an diese leiblich oder nicht leiblich, deswegen, obwohl ich daran glaube, aber ich glaube, für mich ist dieser Aspekt, wo man dem auferstandenen Christus begegnet. Mhm. Verstehst du? Weil auch alle Leute, auch die leibhafte Auferstehung denken, haben sie Jesus nie begegnet. Punkt. Mhm. Okay? Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der behauptet, der physische Jesus jemals begegnet zu sein. Also die ganze Beziehung, die wir jetzt aufbauen mit Jesus, ist entweder mit seinem Andenken, inspiriert durch das, was er getan hat, wie er gelebt hat, oder diese spirituelle Begegnung mit der auferstandenen Christi als von Geist zu Geist Beziehung. Ja.
Okay, ich muss das nochmal gerade für mich zusammenfassen. Vielleicht habe ich nicht ganz so gut aufgepasst. Also, der Punkt ist doch, warum Leute an die eine oder andere Auferstehungsform glauben wollen oder auch nicht, hat ganz viel mit Eschatologie zu tun. Also im Sinne von, welche Hoffnung ist für mich da drin, je nachdem, wie Jesus auferstanden ist. Nicken reicht.
Ja, beziehungsweise eben auch, dass je nachdem, was ich über Auferstehung glaube, das hat eben auch Auswirkungen auf das Hier und Jetzt.
Ja.
Und auf das, was ich hier hoffe.
Also ich glaube, es ist eine existenzielle Angelegenheit. Ne? Also du kannst debattieren über Auferstehung und Versionen von Auferstehung und was metaphysisch oder physisch oder was auch immer passiert. Aber wenn es nicht seinen Sitz im Leben hier und jetzt hat, wenn es nicht irgendwie mich angeht, persönlich, existenziell irgendwas mit mir macht, dann ist das alles Schall und Rauch. Ja, egal, was ich letztendlich theoretisch glaube, hat es damit keinen Effekt auf mein Leben. Ne? Und genau das sollte Auferstehung eben nicht sein.
Gut, dann oute ich mich jetzt mal ganz hart. Sag mir, welchen Effekt das haben kann. Das ist mir völlig Latte.
Also ich finde zum Beispiel, meine Kritik an
Sie wollten sie outen.
Ja, ich wollte nur sagen, mir ist es total Schnurz. Piep, egal. Wer oder was oder wie oder Auferstehung. Ja, okay, das hat für mich überhaupt keinen. Ich gehöre. Los, überzeug mich. Cool. Kontroverse.
Sag zum Beispiel überzeug eine Sache. Wenn man die Idee von einer Auferstehung als Erscheinung, also sprich, das wäre dann eben für die persönliche Auferstehungshoffnung, würde, dass du stirbst, du verrottest, aber deine Seele lebt weiter im Himmel. Bei Gott. Ich finde, dass das insofern schwierig ist, weil es eine Abwertung von Körper und von Erde, von Natur und so weiter.
Ja, aber das ist ja das gerade, was ich vorhin meinte von wie ich an Auferstehung glaube, hat ganz viel mit meiner eschatologischen Idee zu
Richtig,
tun.
Richtig, genau.
Aber ja, das ist ja das, was ich meinte. Gut, das wollte ich ja auch nur einleiten, um nochmal auf meine Lieblingsbücher Goldener Kompass hinzuweisen, weil das ist die beste eschatologische Idee, die ich jemals gehört habe.
Ja, okay. Es gibt sehr viele interessante eschatologische Ideen.
Aber das ist wirklich, wirklich die beste Idee, weil es da prozesstheologisch um Prozesse, um Abläufe, um Kreisläufe geht. Und im Endeffekt find ich diese Idee einfach für mich persönlich total schön. Deswegen ist kann ich diese ganzen Auseinandersetzungen mit Auferstehung gar nicht so. Für mich persönlich emotional ist es für mich nicht persönlich so emotional, weil
Ja, aber
was ist jetzt mit Goldener Kompass?
Ja, genau, hast du uns hängen lassen, wir haben es nicht gelesen.
Ich werde das nicht lesen.
Ich weiß, er weigert sich, weil es so gut ist.
Nee, nicht was in dem Buch steht, sondern was meinst du persönlich damit?
Genau.
Was ist deine Hoffnung oder Nicht-Hoffnung mit der Auferstehung? Wieso spielt das für dich keine Rolle?
Die Idee, die da drin ist, ist halt eben, dass es etwas gibt, das ist Staub. Und das ist quasi das, was neues Leben schafft, was Weiterentwicklung schafft und was...
die organische Material, die jetzt...
Nein, eben nicht. Es gibt halt eben das ganz normale organische Material. So, also im Endeffekt ist es so, als wäre unser Bewusstsein so ähnlich wie unser Körper. Unser Körper wird zu Staub, geht wieder in den Kreislauf des Lebens ein und ist Grundlage für was Neues.
Okay.
Und so ähnlich ist es halt eben da auch mit Bewusstsein. Bloß, dass halt eben das Bewusstsein etwas ist, was sich weiterentwickelt durch die Einzigartigkeit jedes, der dazukommt und dadurch Neues schafft.
Ja.
Und die Idee finde ich halt eben schön, weil es halt eben verschiedene Dinge für mich halt eben bewahrt. Es gibt ganz viel Wert dem einzelnen Leben, den einzelnen Erfahrungen, den einzigen, was man erreicht, erlebt, geschafft, überlebt hat.
Ja.
Und gleichzeitig ist es halt eben in diesem Prozess des Neues schaffen und in einem größeren Verbund und Kreislauf drin.
Gut,
und
das mag also ich. Das ist nicht weit von das, was meine Eltern glauben. Die sind Spiritisten und ziemlich in die gleiche Richtung. Also meine Mutter würde mit dir total einverstanden sein, wenn sie verstehen würde, was du sagst. Weil sie spricht ja kein Deutsch.
Das würde doch jeder, wenn man mich verstehen würde.
Ja, genau. Aber hier, ich will jetzt nur hier auf, vielleicht auf etwas hinaus. Also für mich nochmal, vielleicht bin ich jetzt dazu simplistisch, okay? Ich glaube nochmal, dass jede Theorie, die versucht auch genau zu erklären, wie die Prozesse danach entstehen, mit wie viel Bewusstsein ist es danach, wie wenig oder wie funktioniert, welche Dynamiken das sind. Für mich stoßt es immer wieder an die Vorstellung, dass es eine Fortsetzung von in irgendeiner Form von das, was hier ist. Es ist geprägt von das, was wir glauben. Und deswegen finde ich die eschatologische Gedanken an sich gar nicht so zentral, weil du sagst, es ist zentral. Ich finde das gar nicht so zentral, weil für mich geht es nicht darum, wie genau es weitergeht. Für mich geht es darum, die Botschaft der Hoffnung, die du jetzt auch in dich auch hier trägst, so wie du jetzt sagst, dass es in irgendeiner Form weitergeht.
Okay, der Punkt für mich ist, dafür brauche ich aber Jesu Auferstehung nicht.
Genau, aber hier, dann, Safira, wenn es dir gut tut, an diese
nein,
Dinge so zu glauben, wenn es dir hilft,
nein,
das finde ich in Ordnung. Aber ich
nein, der Punkt ist ja, dass wir eigentlich besser greifen müssen, was ist wirklich der Kern oder das Wichtigste. Ich meine, wir sind eingestiegen damit, dass Jason gesagt hat, wer sich irgendwie mit Theologie, Christentum, bla betreibt, Schnickschnack ist essentiell an die Auferstehung zu glauben.
Ich glaube, und du warst da auf der Toilette, als wir das besprochen
genau.
haben.
Verdammt! Wichtigere Bedürfnisse.
Wir haben über so eine Art Dreischritt geredet. Ne? Ja. Also okay. Und zwar haben wir gesagt, dass Jesu irdische Existenz sowas darstellt wie das Ja zum Leben, zur Menschheit, zu Liebe, also quasi das göttliche Ja zum Menschen, zur Schöpfung. Ne? Also wenn man das so interpretiert. Und man könnte dann die Kreuzigung deuten als das Nein der Menschen oder der Mächte, des Imperiums oder so gegen dieses Ja. Und dann die Auferstehung begreifen als das Doch, das wieder dem entgegengesetzt wird. Das heißt, man hat so diese dreifache Struktur, wo auf das Ja, das Gottes Wort immer wieder in die Schöpfung spricht sozusagen, also wenn man das dann ausdehnt, immer wieder die Neins der Mächte kommen, aber letztendlich das Nein nicht das letzte Wort ist, sondern das göttliche Wort, das danach dann wieder kommt, ist dann doch das Doch.
Genau, aus dem
Grund. Das wäre dann Auferstehung im großen Bild. Also auch nicht nur als dieses isolierte eine Event. Da wird es dann quasi für uns als Christen in dieser entscheidenden Erzählung zugespitzt. Aber es ist schon mehr als das, es ist auch ein Prinzip von Gottes Wirken in der Welt, könnte man sagen.
Genau, und im Prinzip auch das, was du sagst, ist eine Form von Auferstehung. Weil wir haben ja gesagt, es gibt die Leute, die in der absolut, das Physische spielt jetzt da nicht keine Rolle, sondern nur eine spirituelle Auferstehung. Und da gibt es diverse Variationen. Du löst dich auf in eine neue Bewusstsein oder du trägst dein Bewusstsein auch weiter und lebst in einer körperlosen Existenz oder in einer anderen Form. Also diverse Aspekte, die das Physische gar nicht im Vordergrund setzt. Also von daher, das, was du jetzt hier sagst, auch wenn ich das Buch nicht gelesen habe, wenn es das ist, was meine Mutter glaubt, es ist eigentlich eine Verständnis, die auch voller Hoffnung ist. Es ist voller Hoffnung nach einem Weitergehen, eine Weitergehen des Lebens. Ne?
Aber ist das, was wichtig ist an Auferstehung? Geht es da wirklich nur um nach dem Tod? Weil die wirklich interessante Frage ist doch einfach, was hat dieses doch denn jetzt für das Leben?
Ganz genau. Und das ist da, wo wir jetzt am Anfang des Gesprächs auch waren.
Ja, sorry.
Weil da auch Unsan hat auch diese Glaubensbekenntnis auch zitiert, dass man jetzt da...
Hey, so lange war ich echt nicht auf dem Klo.
Die Auferstehung nicht als Dogma zu betrachten, sondern die Auferstehung als, wie haben wir das gesagt, als ein Doch-Statement, der das sagt, dass ein Ja zu dem Leben Christi und zu das, was er verkörpert hat und versucht hat, auch zu implementieren, ein neues System, ein Auferstehung als ein Statement, du wirst nicht gewinnen, wer auch immer der Gegner ist. Ne? Und das mag ich. Lady Gaga hat was gesagt, oh, jetzt zitiert die große Theologin Lady Gaga.
Oh ja, doch, die hat einiges was, auf dem Kasten.
Ja. Ja, sie hat was gesagt, was mich sehr, sie sagte das. Und vielleicht weiß ich jetzt nicht, vielleicht ist es ein Hashtag für ein anderes Tag, Lady Gaga. Sie sagte das, das Böse, ich kann es nicht genau zitieren, aber ich gebe die Idee. Sie sagte, die Idee ist so, das Böse ist schlau. Und versucht die Welt mit dieser Intelligenz zu täuschen und die Menschen zu sagen, dass sie nicht gleich sind, dass sie nicht zusammengehören, dass sie unterschiedlich sind, gegeneinander und nicht miteinander kämpft. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, die Worte, die sie benutzt hat, ist Liebe oder Charity. Ich glaube, hat sie Charity oder Liebe, ich bin nicht sicher, einer von den zwei Worten, hat sie benutzt, ist unsere Form, das Böse zu überlisten. Indem wir, und da kommt wieder dieser Doch sagen, wir gehören zusammen. Ja, und sie hat auch noch mehr gesagt, aber ich fand es einfach sehr interessant nochmal, das bringt das auch nochmal für mich, ist diese Idee, dass was hat Christus gepredigt, was hat er gesagt, ne? Was ist seine Kernbotschaft, lieber Gott und mit deinem ganzen Herz, Seele, Verstand und die Nächsten wie dich selbst, und da hat er darauf so fokussiert seine Botschaft. Und die Auferstehung ist für mich auch so zentral, weil es sagt, hey, wir geben das nicht auf. Und Gott gibt das nicht auf. Und das wird, ja.
Das ist der Weg. Das ist der wahre Weg und keine Kreuzigung der Welt.
Kann stoppen.
Kann, ja,
nichts kann es stoppen.
Und sagt, dass es nicht, also kann letztendlich das entwerten und sagen, genau, dass es ungültig ist.
Und das führt dazu, und da komme ich, vielleicht werde ich jetzt hier angegriffen für manche andere Christen, da kommt dazu, dass ich mit jemandem sitze, auch eine andere Party, ich gehe gerne zu Partys offensichtlich, da sitze ich mit jemandem, der eine Idee von das Leben danach es geht noch ein Stückchen weiter als das, was du sagst, es geht um Reinkarnation, ne? Dass man jetzt auch mehrere Leben auch durchlebt und dann wieder auf diese Planeten oder vielleicht auch sogar auf andere Planeten.
By the way, das ist überhaupt nicht hoffnungsvoll.
Ja, ich meine,
man sehe sich die Netflix-Serie Altered Carbon an.
Ja, Altered Carbon, aber das ist nicht diese Art von Auferstehung. Altered Carbon ist das gleiche, du bist mit dem gleichen Bewusstsein aufgestanden und die gleiche, naja, es ist nicht das. Aber es ist so eine Form, okay? Worauf wollte ich hinaus? Aber ich sitze da mit ihr und habe dieses Gespräch und ich hatte, so wie sie über ihr Leben erzählt hat und wie sie ihr Leben meistert und was sie versucht aufzubauen, ich sitze da und ich habe das Gefühl, es gibt keinen Unterschied zwischen ihr und mir. Wir sind auf dem gleichen Weg. Ich hatte null Bedürfnis, sie von irgendwas zu überzeugen, von das, was ich glaube oder wie es richtig sein sollte. Oder sogar, ich hatte sogar Angst, sie zum Mosaik einzuladen. Da habe ich gesagt, nee, komm nicht, bleib da, du bist schon auf einem tollen Weg. Also das war meine Empfindung in dem Moment. Die Frau hat versucht, ein Kind zu adoptieren. Und mit ihrem Mann hat ihr ganzes Herz auf dieses Kind, der krank war, eingelassen, sich komplett hingegeben, Krankheitsaufenthalt hier und da und Leben und Tod. Und sie hat sich so hingegeben, dass es auch für sie, so wie jede Mutter, emotional, du bist fertig in so einer Situation. Und für sie war sie schon Mutter. Und die Sozialarbeiterin hat sie die Adoption zurückgezogen. Aus dem Grund. Weil sie zu sehr rein in der Situation auch war. What? Es gibt auch die Geschichte, ja, und die Geschichte geht weiter. Ne? Das waren schon seit 2 Jahren. Und die haben komplett jetzt die Lizenz, gibt es eine Lizenz zum Adoption, eine Qualifizierung verloren. Und der Weg, den sie gegangen ist, auch durch psychiatrische Begleitung, weil das hat sie fertig gemacht und auch die ganze Weg, den sie gegangen ist und wie die Psychologen teilweise, die sie begleitet haben, auch sagen, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, was da gerade so abläuft und gerade in Köln. Das ist ein Hashtag für ein anderes Thema. Vielleicht würde ich sie gerne mal einladen, dass wir mal vielleicht ihre Geschichte auch miteinander hier besprechen, weil das ist Wahnsinn, was da gerade passiert ist. Keine sehr ungewöhnliche Geschichte. Worauf ich hinaus will, ist so. Und doch gibt sie nicht die Hoffnung auf, dass sie auch diese Liebe auch weitergeben kann. Und sie sind da. Das ist extrem schwierig, der Weg. Aber ich sehe, jemand, der so eine Verletzung erfährt in dieser Art und Weise, Extremverletzung, nicht bitter zu werden, nicht verbittert zu werden, nicht ihr Herz auch zuzumachen, sondern auch an der Hoffnung festhalten und ein schwieriger Weg, schwieriger Prozess. Aber ich höre diese Geschichte und auch wie sie auch über Gott spricht und was es auch für sie bedeutet. Und sie betrachtet sich selbst auch als Christin, mit allem, was drum gehört, also auch ohne mit Reinkarnation und alles. Und ich sitze da und ich höre, wie sie mit ihrem Leben und mit dieser Hoffnung ringt und davon auch aus der gleichen Kraft schöpft wie ich auch und geht es weiter. Und deswegen bringt das für mich eher nochmal zu der Anfangsfrage: nicht die Auferstehung als Dogma zu betrachten, sondern als Statement, wofür diese Auferstehung steht. Und das ist für ein Doch. Es geht weiter. Und es geht weiter und wir halten an der Liebe fest. Wir halten an das, was Christus in dieser Vorstellung der Welt, in dieser Vorstellung fest. Und das ist für mich, was ich nächste Woche predigen werde, bei Mosaik. Ja.
Badabam. Rise and shine. Das war ein wirklich schönes Schlusswort. Jetzt habe ich auch ein wenig was über Auferstehung verstanden. Rise and shine.
Doch.
Haltet an dieser Liebe fest. Doch. Das finde ich gut.
Das ist ein cooler Hashtag geworden.
Doch.
Doch. Doch.
Tja. Ja. Oder wir können ergänzen. Rise and shine, doch. Ja, machen wir mit dem Doch. Ich glaube, das würde gut passen.
Ja. Okay, ich hoffe, dass dass für euch auch ein wenig Hoffnung enthalten hat, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und vielleicht wenigstens das auch festhalten könntet. So mache ich das einfach. Who cares, Leib, wie auch immer, aber es geht weiter, es gibt ein Doch. Das wünsche ich euch allen und auf bald. Tschüss.
Okay.
Tschüss. Macht's gut.